Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören jetzt den zweiten und letzten Teil des Themas »Die praktische Nachfolge Jesu« von Marcel Malgo. Doch vorher singen uns die Zionsänger das Lied »Wir gehen durch die Zeit und sind noch nicht am Ziel«. Danach hören Sie die Schriftlesung. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Botschaft Gottes reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Heute Morgen haben wir die Freude, dass uns Marcel Malgo am Wort dienen wird. Der Herr hat ihm eine Botschaft gegeben über das Thema die praktische Nachfolge Jesu. Ein wichtiges Thema, die praktische Nachfolge Jesu. Es ist die Fortsetzung vom letzten Sonntag, also heute der zweite Teil und gleichzeitig auch der Schluss. Die praktische Nachfolge Jesu. Wir möchten jetzt die Schriftlesung vornehmen und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich lese aus Lukas 9, die Verse 23 bis 26. Da sprach er, Jesus, zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel.
Unser Thema heute, der zweite und der letzte Teil unserer Botschaft vom letzten Sonntag, die praktische Nachfolge Jesu. Wenn Sie hier gewesen sind am letzten Sonntag, dann können Sie sich vielleicht erinnern, wir haben über dieses Thema nachgedacht und haben dabei 5 Aussagen des Herrn in Bezug auf praktische Nachfolge behandelt. Ich werde sie ganz kurz wiederholen. Erstens, praktische Nachfolge Jesu bedeutet ihm, dem Herrn Jesus Christus exklusiv nachzufolgen. Das heißt, eine ganz persönliche eigene Nachfolge zu praktizieren. Zweitens, praktische Nachfolge Jesu bedeutet immer und in erster Linie das Seine zu suchen. Zu fragen, Herr, was ist dein Anliegen, was ist dein Wille? Drittens, praktische Nachfolge Jesu bedeutet, auf jegliche irdische Sicherheiten zu verzichten. Viertens, praktische Nachfolge Jesu bedeutet, von allen menschlichen Banden losgelöst sein, die uns hindern könnten in der Nachfolge. Und fünftens, praktische Nachfolge bedeutet, von der Vergangenheit befreit und losgelöst zu sein. Heute wollen wir noch 2 solche Aussagen Jesu betrachten. Aussagen Jesu über die praktische Nachfolge. Und wenn wir Zeit haben, am Schluss noch etwas sagen über den Lohn der Nachfolge. Somit kommen wir jetzt zur 6. Aussage des Herrn über praktische Nachfolge. Und wissen Sie, das fällt mir ein bisschen schwer, aber das gehört dazu. Ich muss es uns allen sagen, ja? Es gehört dazu, wenn wir reden über praktische Nachfolge. Was ist nämlich absolut hinderlich für echte Nachfolge? Man kann es mit einem Wort sagen: Materialismus. Praktische Nachfolge Jesu bedeutet in ganz besonderer Weise, von jeglichem Materialismus befreit zu sein. Ich will Ihnen das versuchen zu erklären. Wir denken hier jetzt an die Geschichte des reichen Jünglings. Schlagen Sie das einmal auf in Matthäus 19. Ich lese nicht alle Verse, ich werde jetzt einfach einige Verse rauspicken. Der reiche Jüngling kam eines Tages zu Jesus mit einer Frage, nämlich Vers 16 von Matthäus 19. Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Und Jesus gibt ihm jetzt eine Antwort in Vers 17. Unter anderem, ich lese es gekürzt: Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Auf die Antwort des Jünglings, dass er alle Gebote geflissentlich gehalten hatte, richtete der Herr dann jenes so eindrückliche Wort an ihn. Und das ist so ein eindrückliches Wort. Vers 21. Willst du vollkommen sein? So geh hin. Verkaufe, was du hast. Und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Worauf es vom reichen Jüngling dann nur noch heißt, als der Jüngling dieses Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Vers 22. Meine Brüder und Schwestern, Jesus Christus wollte diesen Jüngling, der wirklich Verlangen hatte nach dem ewigen Leben, man muss das nicht abweisen. Ich glaube, das war ein Herzenswunsch. Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus Christus wollte diesen jungen Mann in seine Nachfolge rufen. Aber offensichtlich, und das ist eine Tragik, wurde dieser Jüngling deswegen daran gehindert, weil er sich mit Leib und Seele dem Materialismus verschrieben hatte. Diese Begebenheit ist eine tiefernste Warnung an alle materialistisch gesinnte Christen und zugleich eine Erklärung, bitte verzeihen Sie mir, dass ich das so sage, eine Erklärung, weshalb es bei manchen Gläubigen in der Nachfolge nicht klappt. Wir müssen es uns alle, ich sag's uns allen, ich sag's auch mir, ja? Wir müssen uns allen klar sagen lassen, Nachfolge Jesu und Materialismus vertragen sich absolut nicht. Man könnte das mit Wasser und Feuer vergleichen. Das Wasser kann ein Feuer löschen, aber das Feuer kann Wasser verdampfen. Und so ist es mit Nachfolge Jesu und Materialismus. Sie passen in keiner Weise zusammen. Ja, jetzt müssen wir uns hier eine Frage stellen. Hatte Jesus das wirklich wörtlich gemeint? Wörtlich, als er zum Jüngling sagte, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Hat er das wörtlich gemeint? Das hat er wörtlich gemeint. Das hat er wörtlich gemeint. Und wissen Sie warum? Nicht deshalb, das möchte ich klar sagen, nicht deshalb, weil dieser Mann viele Güter hatte, sondern weil das Herz dieses Mannes an diesen Gütern hing. Dieser Mann war so sehr an seinen Reichtum gebunden, dass er nicht mehr seine Güter besaß, sondern seine Güter besaßen ihn. So war das. So war das. Warum wissen wir das überhaupt, dass der Mann gebunden war an Reichtum? Das muss man doch irgendwo lesen. Wir haben es gelesen. Vers 22 von Matthäus 19. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt weg. Die Elberfelder Bibel sagt, ging er entsetzt oder niedergeschlagen oder gar finster weg. Denn er hatte viele Güter. Das bewies doch alles. Gebunden an seine Güter. Dieser Mann war schwer gebunden. Und das war hier das Problem. Es ging nicht in erster Linie um den Reichtum als solchen, sondern es ging um sein Gebundensein an diesem Reichtum. Und die tragische Folge dieses Gebundenseins war, dass diesem jungen Mann der Himmel trotz seines frommen Wunsches verschlossen war. Das muss uns durch Mark und Bein gehen. Trotz seines frommen Wunsches war ihm der Himmel verschlossen. Und er war nicht fähig, in die Nachfolge Jesus zu treten. Und das hatte Jesus doch so gerne, das hätte Jesus so gerne getan. Sehen Sie, wenn Sie diese Geschichte in den anderen Evangelien lesen, zum Beispiel Markus, dieselbe Geschichte, da heißt es in Vers 21 von Markus 10, und Jesus sah ihn an, und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir und so weiter und so weiter, und komm und folge mir nach. Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb. Ich denke, es war ein gewaltiges Anliegen in diesem Moment im Herzen von Jesus Christus, um diesen Mann in seine Nachfolge zu ziehen. Aber es ging nicht. Materialismus, Reichtum, gebunden an Reichtum. Jesus Christus möchte uns alle in seine Nachfolge rufen. Ich hoffe, wir haben dazu schon Ja gesagt. Er möchte es noch mehr tun, intensiver tun, nicht wahr? Ich denke, das ist etwas, das müssen wir immer erneuern, bekehren einmal. Aber die Hingabe, die Nachfolge erneuern, das will er heute. Jesus will das heute an diesem Sonntag, ruft er Sie in seine Nachfolge. Aber ich sage Ihnen einfach ganz klar, wenn Sie oder ich, wenn wir in irgendeiner Weise an Materialismus gebunden sind, können wir nicht in seine Nachfolge treten. Wir müssen untergehen. Ich will Ihnen jetzt kurz dazu drei Gründe nennen, ja? Drei biblische Gründe, warum das so ist. Erstens, bei einem materialistischen Menschen ist sein Herz schon vollständig ausgefüllt. Es ist gar kein Platz da mehr für Jesus, wodurch eine Nachfolge völlig unmöglich gemacht worden ist. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 21, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, eine bekannte Aussage. Genau das charakterisiert einen materialistischen Christen. Bei ihm ist sein Herz schon besetzt. Das steht auf der Türe besetzt. Und somit ist echte Nachfolge Jesu gegenstandslos geworden. Das ist so klar in dieser Geschichte mit dem reichen Jüngling. Entweder oder, sagt der Herr, entweder oder. Entweder du vergisst es alles, du legst es von dir ab. Du lässt dich befreien und kommst in meine Nachfolge oder du bleibst in diesem Leben. Er blieb in diesem Leben. Er blieb in diesem Leben. Zweitens, ein materialistischer Christ, und das ist ein sehr gefährlicher Zustand, das hat mich neu getroffen, ja. Wenn solche hier sitzen, bitte hören Sie zu, nehmen Sie das doch bitte vom Herrn an. Ein materialistischer Christ ist unfähig zu was? Unfähig, das Wort aufzunehmen. Das Wort rieselt an ihm ab. Ja, warum denn? Matthäus 13, Vers 22. Das Gleichnis des Sämanns, der das Wort aussäte. Da heißt es, unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, welcher das Wort hört. Aber die Sorge um das Zeitliche und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bleibt ohne Frucht. Der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, damit ist doch schon zum Vorhinein jegliche Nachfolge ausgeschlossen. Denn echte Nachfolge kommt ausschließlich aus dem Wort und nährt sich vom Wort. Und wenn das Wort uns nicht erreicht, dann ist Nachfolge Jesu gegenstandslos. Drittens, Materialismus ist die Pforte zu vielen anderen sündigen Handlungen und Leidenschaften. Paulus sagt uns das ganz klar, unumwunden. 1. Timotheus 6, Vers 9. Denn die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier, die alte Lutherbibel sagt, Geiz ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Also, es ist völlig klar. Weil der Materialismus bewirkt, dass das Herz eines Menschen mit vielen anderen sündigen Leidenschaften erfüllt wird, ist eine Nachfolge Jesu absolut unmöglich. Meine Brüder und Schwestern, ist es nicht eine ernste Angelegenheit, um wirklich danach zu streben, von jedem Materialismus frei zu sein? Denn wahrhaftig, Nachfolge Jesu ist völlig ausgeschlossen, wenn unser Herz sich an irgendwelche Dinge dieses Lebens gehängt hat. Jetzt aber ganz kurz nur Folgendes, damit wir jetzt nicht meinen, dass hier nur eine ganz bestimmte Kategorie von Christen gemeint ist, nämlich die reichen Christen. Das ist nämlich nicht so. Damit wir das jetzt nicht meinen, möchte ich mit aller Bestimmtheit sagen, auch die kleinen Dinge dieses Lebens, auch wenig Geld, um es einmal so zu sagen, kann unser Herz beschlagnahmen. Fragen wir uns einmal, für wie viel Geld hatte Judas damals eingewilligt, seinen Herrn zu verraten? Für 100.000 Goldtaler? Matthäus 26, Vers 15 heißt es, sie boten ihm 30 Silberlinge. Wie viel ist das ungefähr? Zwischen 70 und 100 Schweizer Franken. Für das wenige Geld war Judas bereit, seinen Herrn zu verraten. Er war ein Materialist. Schon damals, als sie als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, er stahl damals schon aus der Kasse, nicht wahr? Also meine Brüder und Schwestern, es sind die kleinen Dinge unseres Lebens, an denen wir unser Herz hängen können und wodurch wir dann völlig unfähig sind, Nachfolger Jesu zu sein. Nur schon ganz wenig kann einen Christen zu einem Materialisten machen, wodurch Verrat an Jesus begangen wird und echte praktische Nachfolge völlig ausgeschlossen ist. So, diesen Punkt habe ich zu Ende. Dem Herrn sei Dank. Ich habe darüber nachgedacht, wie sagt man das, dass es doch klar ist und doch nicht schmerzt. Verstehen Sie? Aber wir müssen es vom Herrn annehmen. Wir kommen jetzt zu einer siebten Aussage des Herrn über praktische Nachfolge. Und ich denke, es handelt sich jetzt um eine der wichtigsten. Das ist auch die letzte, die wir im Rahmen dieses Themas durchnehmen wollen. Und Freddy Peter hat da schon etwas darüber gelesen. Ich lese Ihnen jetzt Matthäus 16, Vers 24. Matthäus 16, Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Will mir jemand nachfolgen? Also Nachfolge, ja? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Vordergründig möchte ich Folgendes sagen. Es handelt sich bei diesen Worten Jesu um zwei Wahrheiten. Nämlich erstens um Selbstverleugnung. Das sagt er ja. Der verleugnet sich selbst. Und zweitens um das täglich auf sich nehmen seines eigenen Kreuzes. Wir werden dieses Wort dann auch in dieser Weise miteinander betrachten. Ja? Noch eine Bemerkung. Zu wem sagte er dies? Hier in Matthäus steht es so, Matthäus 16, 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Diese Worte richtete Jesus zu seinen Jüngern, zu solchen, die ihm wirklich angehören wollten. Und nicht zu irgendwelchen Namenchristen. Verstehen Sie? Ein Namenchrist versteht gar nicht, worüber wir heute reden. Nachfolge Jesu. Der weiß nicht, was das ist. Nachfolge Jesu. Das ist für diese bestimmt, die wirklich von Herzen sagen, ja, Herr Jesus, ich will dir folgen. Er sprach zu seinen Jüngern dieses ernste Wort. Wer mir, will mir jemand nachfolgen, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Also, jetzt wollen wir das genau untersuchen, ja? Diese Worte hier in Matthäus 16, 24, will mir jemand nachfolgen, der verleugnet sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir, die sind in ihrer Aussage klar und unmissverständlich und ich denke, es fällt uns nicht so schwer, sie einfach so anzunehmen. Aber so richtig hart können diese Worte dann über uns kommen, wenn wir sie im Lukas-Evangelium lesen, in einer anderen Art. Lukas 14, Vers 27, Jesus sagt dasselbe, aber schärfer. Hören Sie zu, ja? Lukas 14, 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, sagt Jesus, der kann nicht mein Jünger sein. Das klingt schon viel gefährlicher, schärfer. Also, hier gibt es keinen Ausweg mehr. Entweder man ist bereit, sein eigenes Kreuz zu tragen, um damit ein rechter Nachfolger Jesu Christi zu sein. Oder man ist es nicht. Wodurch von einer Nachfolge Jesu keine Rede sein kann. Entweder oder. Wer nicht sein Kreuz trägt, der kann nicht. Matthäus 10, Vers 38, wieder dieses selbe Wort in anderer Wortwahl, bestätigt das. Da sagt Jesus es so. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Sehen Sie, das ist auch wieder etwas Neues. Haben wir noch nicht gelesen. Derselbe Inhalt, andere Worte. Und damit wir jetzt nicht meinen, dass es sich bei dieser wichtigen Angelegenheit um etwas handelt, das man nur von Zeit zu Zeit tut. Also von Zeit zu Zeit nehme ich mein Kreuz auf mich. Ja? Von Zeit zu Zeit muss ich mich selbst verleugnen. Damit wir das nicht meinen, lese ich Ihnen jetzt auch noch Lukas 9, Vers 23. Dieselbe Aussage, nochmals in anderen Worten. Er sprach zu ihnen allen, zu allen Jüngern, die damals um mich standen. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also meine Brüder und Schwestern, es geht jetzt um etwas, das man täglich neu tun muss. Wie ich vorhin gesagt habe, Nachfolge Jesu, etwas, was man immer erneuern muss. Täglich, und wie sehr rückt damit diese Forderung des Herrn Jesu zu einer echten Nachfolge in ein helles, besonders klares Licht. Denn bedenkt jetzt nochmals, was Jesus hier sagt. Was sagt er hier? Er sagt hier, wer mir nachfolgen will und dabei nicht bereit ist, sich selbst zu verleugnen und täglich sein eigenes Kreuz auf sich zu nehmen, der kann nicht mein Jünger sein, der ist meiner nicht wert. Und hier müssen wir uns einfach fragen, wie sieht mein Leben aus als Christ? Der kann nicht mein Jünger sein, der ist meiner nicht wert. Entweder oder. Lasst uns nun mit der Frage beschäftigen, was dieses Wort des Herrn über Selbstverleugnung und das tägliche Tragen eines eigenen Kreuzes für uns zu bedeuten hat. Zuerst, was ist das Selbstverleugnung? Was ist das? Nicht wahr? Das gehört dazu. Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Was ist das, Selbstverleugnung? Ich habe mich hier wirklich schwer getan gestern. Ich habe da was versucht zu formulieren. Aber glücklicherweise haben wir Jesus selbst als Vorbild, wo wir das dann untermauern können. Ich will Ihnen einfach in einfachen Worten sagen, was Selbstverleugnung ist. Selbstverleugnung ist Abstand nehmen von seinem eigenen persönlichen Hintergrund. Selbstverleugnung ist Nein sagen gegen das, was man von Natur aus wäre. Selbstverleugnung bedeutet, zuvor gegebenen Tatsachen auf die Seite schieben und sie ignorieren. Allerdings hat jede Selbstverleugnung keinen Sinn, wenn sie nicht einen höheren Sinn hat. Sie muss also ein Ziel im Auge haben, das höher ist als das, was man im Moment verleugnet. Ist das klar? Und darin ist uns Jesus doch ein gewaltiges Beispiel. Hat er doch nichts Geringeres als seine ewige Göttlichkeit verleugnet? Warum? Um zu einem besonderen Ziel zu kommen, nämlich die Errettung der Menschen. Also das wissen wir, aber das muss uns ganz neu treffen. Jesus Christus schob für eine gewisse Zeit seine ganze Göttlichkeit auf die Seite. Er verleugnete im wahrsten Sinne des Wortes die Tatsache, dass er Gott war. Für uns. Philipper 2, 5 bis 8. Ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus auch war. Welcher, da er sich in Gottes Gestalt befand, es nicht wie ein Raub festhielt, das heißt, er klammerte sich nicht daran, Gott gleich zu sein, sondern der sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Knechtes annahm und den Menschen ähnlich wurde und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigt und gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Kreuzestod. Die Tatsache, dass Jesus Christus starb, beweist, dass er sich völlig ohne jeglichen Abstrich verleugnete. Denn als Gott, er war Gott, nicht wahr? Als Gott konnte er doch nicht sterben. Er konnte nicht sterben, weil er selbst die Verkörperung des ewigen Lebens war. Aber indem er Mensch wurde, entäußerte und verleugnete er sich derart, dass er, darf ich es so sagen, dass er fähig wurde, wie ein Mensch zu sterben. Ja, noch schlimmer, dass er fähig wurde, wie ein gemeiner, verfluchter Verbrecher zu sterben. Stellt euch das vor. Wissen Sie, was das ist? Das ist Abstand nehmen von seinem eigenen persönlichen Hintergrund. Das ist Nein sagen zu dem, was man eigentlich wäre. Das ist zuvor gegebenen Tatsachen auf die Seite schieben und einfach so tun, als ob sie nicht da wären. Und das hat Jesus getan. Also, wenn wir reden über Selbstverleugnung, dann ist Christus uns ein derart großes Beispiel, dass wir nur staunen können. Und jetzt sage ich Ihnen was. Eine solche Selbstverleugnung ist unausweichlich nötig, wenn wir wirklich in der Nachfolge Jesu stehen wollen. Ist das klar? Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Was ist das Verleugnung? Wir haben es gesehen an Jesus Christus. Er hat sich total verleugnet. Er hat sich so sehr verleugnet, dass er sogar gestorben ist. Sein ganzes göttliches Wesen hat er einfach von sich abgelegt. In diesem Moment hat er alles vergessen, könnte man sagen. Das ist Verleugnung. Das fordert Jesus von uns, wenn wir sagen, wir folgen dir nach, Herr. Totale Verleugnung. Ich und du, wir müssen Abstand nehmen von unserem persönlichen Hintergrund. Wir müssen Nein sagen zu dem, was wir von Natur aus werden. Wir müssen zuvor gegebene Tatsachen auf die Seite schieben und ignorieren. Das ist Verleugnung. Das bedeutet praktisch gesehen zweierlei. Erstens müssen wir verleugnen, und das betrifft wahrscheinlich einige hier, wir müssen verleugnen, was wir in dieser Welt einmal gewesen sind und noch mehr, was wir vielleicht sein könnten. Manche von uns könnten vielleicht etwas Großes sein in dieser Welt. Aber im tiefsten Grunde ihres Herzens wissen Sie, dass dies aus irgendwelchen Gründen nicht vereinbar wäre mit praktischer Nachfolge Jesu. Nun, wenn wir zu dieser Erkenntnis gekommen sind, wenn das in unserem Herzen ist, dann lasst uns tatsächlich unsere Möglichkeiten, mögen sie noch so herrlich sein und groß sein, von ganzem Herzen verleugnen, es für Dreck achten, wie Paulus gesagt hat, und Jesus nachfolgen. Und damit sind wir bei Paulus, das zweite Vorbild von Selbstverleugnung. Was hat er gesagt über sich selbst? Aber was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich erachte es alles noch für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ich habe hier die Elberfelder Studienbibel nachgelesen. Das Wort Dreck, ja? Das Wort Dreck steht hier, Philipper 3, Vers 7 bis 8. Das Wort Dreck kommt im ganzen Neuen Testament einmal vor, nämlich hier, Philipper 3. Es bedeutet nichts anderes als Abfall, Überbleibsel, Verlust, Gericht, Unrat, Mist und Kot. Die Elberfelder Bibel schreibt hier dann noch weiter, dieses bildlich gebrauchte Wort ist Ausdruck größter Entbehrlichkeit. Der Apostel hält also das, wofür er vorher sein Leben einsetzte, für nichtig und unnötig. Mehr noch, für lästigen Abfall. Oder mit mathematischen Ausdrücken gesagt, was ihm vorher Gewinn war, achtet er nun für Verlust. Es würde nun negativ zu Buche schlagen, weil es der Gerechtigkeit aus Christus schadet. Meine Brüder und Schwestern, Nachfolge Jesu ist erst dann echt und real, wenn wir all das, was wir früher waren und vielleicht heute sein könnten, über Bord werfen und verleugnen. Ist das klar? Selbstverleugnung bedeutet aber auch noch etwas anderes. Und damit komme ich noch kurz zum zweiten Aspekt dieses Wortes. In Römer 6, Vers 11 schreibt Paulus, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn ich vorhin sagte, dass Selbstverleugnung Abstand nehmen ist, von seinem eigenen persönlichen Hintergrund, Nein sagen gegen das, was man von Natur aus wäre, dann bedeutet Selbstverleugnung eben auch seinen vorigen sündigen Zustand radikal abzulehnen, dieses vorige Leben zu verleugnen. Wir haben absolut das Recht dazu, denn wenn Jesus uns tatsächlich freigekauft hat, dann dürfen und müssen wir das vorige Leben völlig verleugnen. Paulus sagt in Römer 6, Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid. Mit anderen Worten, ihr wart zwar Knechte der Sünde, jetzt aber seid ihr das nicht mehr. Und weil das so ist, müssen wir jetzt mit aller Gewalt unseren vorigen Wandel und unser voriges Leben verleugnen. Das macht uns zu praktischen Nachfolger Jesu Christi. So, wir kommen noch zur anderen wichtigen Wahrheit, die in den Worten Jesu enthalten ist. Wer mir folgen will, der verleugnet sich selbst. Eine weitere Wahrheit im Worten Jesu von Lukas 9, Vers 23. Wer mir folgen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und zwar geht es jetzt eben um das andere. Um das auf sich nehmen eines eigenen Kreuzes. Bitte, es handelt sich hier nicht um Jesu Kreuz. Ich glaube, in einem Lied stand das einmal. Herr, dass wir willig dein Kreuz tragen, das ist absolut verkehrt. Wir können nicht Christi Kreuz tragen. Das hat er getragen, nicht wahr? Es geht darum, ein eigenes Kreuz zu tragen. Was hat das nun zu bedeuten? Nun, Lukas 9, Vers 23, was haben wir da gelesen? Unter anderem, wer mir folgen will, sagt Jesus, der nehme sein Kreuz auf sich. Also bitte, diese Worte, auf sich nehmen. Es handelt sich also um etwas, das man tragen muss. Etwas tragen muss. Und das bestätigt auch die Stelle aus Lukas 14, 27. Die haben wir auch schon gelesen. Wo Jesus es sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Also, worum geht es? Es geht darum, dass wir etwas tragen müssen. Etwas tragen müssen. Sehen Sie, hier gibt es vielleicht Christen, die sagen, das ist nicht möglich. Denn, als ich mich bekehrt habe, von diesem Moment an hat Jesus alle meine Lasten von mir weggenommen. Ich brauche nicht mehr zu kämpfen, ich brauche nichts mehr zu tragen, ich muss mich nicht mehr anstrengen und so weiter und so weiter. Meine Brüder und Schwestern, das Wichtigste hat Jesus für dich und mich getan. Er hat uns losgekauft. Aber den Glaubensweg gehen, das müssen wir selber. Wir müssen etwas tragen. Was? Wer nicht sein Kreuz trägt, sein eigenes Kreuz, was denn? Jetzt will ich Ihnen einmal ein Wort lesen, was wir sonst in einem ganz anderen Zusammenhang lesen. Ja? Matthäus 5, Vers 4. Eine Seligpreisung. Selig sind, sagt Jesus, die da Leid tragen. Denn sie sollen getröstet werden. Jetzt bitte, achtet genau darauf, was hier geschrieben steht. Was steht hier? Steht hier, Selig sind die, der Leid tragen, denn ihr Leid wird in Bälde von ihnen genommen werden. Steht das hier? Natürlich nicht. Es steht ganz einfach, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Sehen Sie, es steht hier nicht, dass ihr Leid irgendwann ein Ende haben wird. Das sagt diese Seligpreisung nicht. Es wird hier auch nicht gesagt, warum sie Leid tragen müssen. Es wird lediglich gesagt, und das muss uns heute durch Mark und Bein gehen, ja, und ins Herz. Es wird gesagt, dass sie Leid tragen werden, und indem sie es tragen, dass sie getröstet werden. Hier, meine Brüder und Schwestern, stoßen wir auf die Spuren unseres Kreuzes. Mein Kreuz, das, wie Jesus es sagt, das wir täglich auf uns nehmen müssen und tragen müssen. Oh, meine Brüder und Schwestern, das ist eine Bedingung der Nachfolge. Das ist eine Bedingung der Nachfolge. Jesus hat es gesagt, wenn mir jemand nachfolgen will, nicht wahr, der nehme sein Kreuz auf sich. Aber was ist denn das nun, unser Kreuz? Ja, sehen Sie, Matthäus 5, Vers 4, selig sind, die da Leid tragen. Tragen. Was ist unser Kreuz? Es sind Dinge in unserem Leben, die für uns Leid und Not bedeuten. Und die der Herr nicht sofort wegnimmt. Wenn die Bibel lehren würde, dass der Herr sofort jede Last, jede Krankheit, jedes Leid wegnimmt, dann müsste diese Seligpreisung anders heißen. Selig sind die, die Leid tragen, denn in Bälde wird ihr Leid von ihnen genommen werden. Aber das steht nicht. Das steht nicht. Was ist unser Kreuz? Leid, Nöte, Widerwärtigkeiten, die da sind, die wir nicht erklären können und die trotz Gebete da bleiben. Und was sagt Jesus? Es ist merkwürdig, aber er sagt es so. Wer mir nachfolgen will, wer wirklich in der Nachfolge stehen will, der muss das auf sich nehmen, jeden Tag neu tragen. Das ist Nachfolge. Indem sie es tun, indem sie es tragen, indem sie diese Dinge tragen, die schwierigen Dinge, sind sie Kreuzesträger geworden. Und hier sind wir tatsächlich beim Wesen unseres eigenen Kreuzes angelangt. Ja, ein Kreuz kann allerlei sein, das wissen wir. Es kann zum Beispiel lang andauernde Krankheit sein. Es kann feindliches Betragen anderer Leute sein. Es kann wirtschaftlicher Niedergang sein. Es können negative Ereignisse sein. Es kann so vieles sein. Jeder hat vielleicht ein anderes Kreuz. Aber was es auch ist, solange der Herr es nicht wegnimmt und es nicht durch Sünde verursacht worden ist, das ist eine andere Sache, ja. Aber solange der Herr es nicht wegnimmt und wir keine Antwort finden und wir klar vor Jesus Christus stehen, ist das unser Kreuz. Und was sagt Jesus? Ich betone es einfach immer wieder. Wenn mir jemand nachfolgen will, dann nehme das, gerade das, dieses Leid, das Unerklärliche, das Unerwünschte, das, was uns so Schwierigkeiten macht, dann nehme das auf sich und folge mir nach. Und was sagt Jesus? Nicht nur heute Sonntag, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jeden Tag, sehen Sie, ich glaube, das ist ein Teil des Glaubenskampfes. Ich stehe auf, wie ich zu Bett gegangen bin. Ein kranker Mensch geht krank zu Bett, steht krank auf, aber am jeden Morgen sagt der Herr, das ist mein Kreuz, heute durchlebe ich diesen Tag in deiner Kraft. Das ist das Kreuz auf sich nehmen. Nachfolge Jesu, die Bedingung ist so klar, will mir jemand nachfolgen, dann nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ich möchte hier wieder an Paulus erinnern. Paulus, ein Mann, der immer von ganzem Herzen sein eigenes Kreuz getragen hatte. Er war einmal gefesselt mit Ketten, nicht wahr? Ketten gefesselt. Er redet darüber, Apostelgeschichte 28:20. Er sagt, um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten. Er hätte sich doch aufbäumen können in seinen Ketten. Er hätte sagen können, warum. Aber er schickte sich darin, wie? Er schickte sich darin, indem er das Warum seiner Ketten in Gottes Hand legte. Er sagte, um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten. Oder Philipper 1, Vers 13, da schreibt er über Fesseln. Da schreibt er, denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen offenbar geworden. Er hätte doch schreiben können, das Prätorium und viele anderen lassen mich einfach in meinen Fesseln schmachten. Hat er nicht geschrieben. Nein, er gab zu erkennen, dass er Fesseln trug und dann fügt er hinzu, weil Christus das so zugelassen hat. Es gäbe mehr Beispiele. Ich will einfach Folgendes sagen. Der Apostel Paulus hat sein Leben lang in dieser Weise sein eigenes Kreuz getragen. Und Apostel Paulus war einer der gesegnetsten Nachfolger Jesu Christi. Verstehen Sie, meine Brüder und Schwestern? Ich will es uns allen einfach sagen, uns allen. Wollen wir 100% praktisch von ganzem Herzen in der Nachfolge Jesu stehen, dann gibt es nur diesen Weg. Sich selbst verleugnen, worüber wir gesprochen haben, und unser Kreuz täglich auf uns nehmen. Nun ist es nicht so, dass wir uns selbst ausgeliefert sind mit unserem Kreuz. Sehen Sie, das ist das Herrliche. Jesus hat nicht gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach und dabei bleibt es dann und sieh zu, dass du dann auf dem schmalen Weg bleibst. So hat er das nicht gesagt. Das heißt, so meinte er das nicht. Was haben wir vorhin gelesen? Matthäus 5, Vers 4, die Seligpreisung. Was steht da? Selig sind, die der Leid tragen. Warum? Denn sie sollen getröstet werden. Mein Bruder und meine Schwester, fragen Sie einmal einen Leidtragenden, einem Kranken, einem, der schon lange krank ist, fragen Sie ihm einmal, wie herrlich, wie erquickend, wie stärkend göttlicher Trost gerade in Tagen des Leides sein kann. Das kann ein Kranker, ein Leidender Ihnen sagen. Selig sind die, die Leid tragen, die ihr Kreuz tragen. Sie sollen getröstet werden. Menschen, die ihr Kreuz jeden Tag von sich abwerfen und sagen, geht mich nichts an, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Die schmecken nicht, wie süß, wie herrlich, wie wunderbar der Trost sein kann, der uns gerade im Leiden zuteil werden kann. Ich habe schon einmal das Beispiel gebracht, das ist mir einmal in den Sinn gekommen. Also sehen Sie, hier steht ein Glas Wasser, nicht wahr? Es ist klar, auf der Kanzel darf kein Cola stehen. Aber ich hätte Cola lieber. Aber ich begnüge mich mit Wasser. Ja? Wir sind so dekadent, wir hätten Cola lieber. Aber gehen Sie mal in die Wüste. Und Sie finden da vielleicht keinen Ausweg mehr. Und nach 2 Tagen kommt jemand mit seinem Glas Wasser. Sie werden es ihm fast aus den Händen reißen. Sie werden es trinken, als ob es das Beste wäre, was Sie je getrunken haben in Ihrem Leben. Das ist ein Bild des Segens in Trübsal, von Tröstungen in Leid. Verstehen Sie? Wer willig ist, sein Kreuz zu tragen und zu sagen, Herr, weil du das jetzt einfach so getan hast, weil du es zugelassen hast, gehe ich diesen Weg. Wer das will, der schmeckt das. Wie wunderbar Trost sein kann in Leid. Und andere, die ihr Kreuz täglich von sich abwerfen und sagen, geht mich nichts an, die gehen diesen herrlichen Trost verlustig. Also, wir sind mit unserem eigenen Kreuz uns nie selbst überlassen. Vielmehr ist es so, wie Psalm 68, Vers 20 es im alten Luthertext sagt, das ist so ein herrliches Wort. Psalm 68, 20, der alte Luthertext. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Also, meine Brüder und Schwestern, damit haben wir diese 7 Aussagen Jesu durchnehmen dürfen, letzten Sonntag, diesen Sonntag und heute. Diese 2 Punkte, Nachfolge Jesu, das bedeutet frei sein vom Materialismus. Und der 7. Nachfolge Jesu bedeutet, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz zu tragen. Ich habe noch etwas Zeit. Ich möchte noch einiges sagen über den Lohn der Nachfolge. Ja? Der Lohn der Nachfolge. Es gab einmal einen Tag, da kam Petrus zu Jesus mit einer Frage, nämlich, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Die Frage ist so ein bisschen unverschämt, nicht wahr? Aber jedenfalls, Jesus ist darauf eingegangen, ja? Er ist darauf eingegangen, das war Matthäus 19, Vers 27. Er gibt ihm eine Antwort, Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Die Aussage Jesu, dass die Jünger einmal auf 12 Thronen sitzen werden, um die Stämme Israels zu richten, ging in diesem Moment wirklich nur an die Jünger, da er von 12 Thronen redet. Aber später in Offenbarung 3, Vers 21 richtete er diese Aussage an alle anderen, die ihm zugehören würden. An allen. Dort heißt es, und das sagt er uns allen, auch ihnen, da heißt es, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinem Thron. Und dass wir dann, wie es auch den Jüngern versprochen wurde, herrschen würden. Das wird auch uns allen gesagt in Offenbarung 22, Vers 3 und 5. Und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, der Lohn der Nachfolge besteht darin, dass wir einmal im Himmel auf Thronen sitzen werden und unsere Tätigkeit wird dann regieren sein. Also harren Sie aus, seien Sie noch demütig hier auf Erden. Oben wird es anders. Jetzt kann ich diese Aussage nicht erklären. Ich kann nicht erklären, was bedeutet das, auf Thronen sitzen und regieren. Ich möchte uns alle einladen, dass wir diese Wahrheit heute einfach kindlich annehmen und uns darauf freuen. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass es hier Geschwister gibt, die sagen, ja, das ist schön, dass ich einmal im Himmel als Belohnung für meine treue Nachfolge einen Thron bekomme. Aber was nützt mir das jetzt, heute? Was nützt mir das heute? Und sehen Sie, mit diesem Einwand hatte Jesus damals schon gerechnet, als Petrus ihm die Frage vorlegte. Denn unmittelbar nachdem Jesus vom himmlischen Lohn erzählte, sprach er auch noch über den Lohn der Nachfolge, so wie wir ihn jetzt hier auf Erden im diesseitigen Leben erhalten werden. Nachdem Jesus über den himmlischen Lohn gesprochen hatte, sagt er weiter in Vers 29 von Matthäus 19, und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Dass diese Stelle wirklich auch über das jetzige, diesseitige Leben redet, beweist die dazu gehörende Parallelstelle aus Lukas 18, Vers 29 und 30. Da heißt es, er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit. Also, Jesus Christus verspricht hier, dass wir all das, was wir um seines Namens willen aufgeben, verlassen, um in seine Nachfolge zu treten, dass wir das hier wieder zurückbekommen. Ja, wie denn? Ja, meine Brüder und Schwestern, ist das dann nicht in reichhaltiger Weise geschehen? Haben wir nicht schon alles zurückbekommen? Jetzt seht euch einmal um, hier in dieser Halle, ja, diese Zionshalle. Wir kennen uns nicht alle persönlich, und doch sitzen wir hier alle zusammen in diesem schönen Gotteshaus. Jeden Sonntag. Wie ist das gekommen? Weil wir uns irgendwann einmal entschlossen hatten, Ja zu sagen zu Jesus, ihm nachzufolgen. Zwar war dies damals trotz der Freude über die Erlösung für manche im gewissen Sinne ein harter Tag. Warum? Du hast tatsächlich vieles hinter dir lassen müssen, wie Petrus sagt. Er sagt, Herr, wir haben so vieles hinter uns gelassen. Was wird uns dafür? Das ist manchem hier auch geschehen, am Tag deiner Bekehrung. Da hast du vielleicht alle Freunde verloren, nicht wahr? Einige sitzen hier, die haben seit dem Tag ihrer Bekehrung müssen die einen Teil ihrer Familie oder ihrer ganzen Familie entbehren. Das ist geschehen. Die meisten von uns haben seit ihrer Bekehrung, seit dem Tag, dass sie gesagt haben, wir wollen von Herzen völlig in der Nachfolge stehen. Die meisten von uns haben ihr ganzes gesellschaftliches Leben aufgeben müssen. Aber haben wir das nicht alles zurückbekommen? Haben wir nicht neue Freunde bekommen, die vielleicht in diesem Moment viel mehr wiegen als eine ganze Familie, die wir aufgeben mussten? Sprüche 27, Vers 10, da heißt es, ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne. Sprüche 18, 24, es gibt Allernächste, die bringen ins Verderben. Und es gibt Freunde, die hangen fester an als ein Bruder. Ist es nicht genauso? Sind die Brüder und Schwestern im Herrn, die dir heute nahestehen, nicht eine viel größere Stütze als deine noch ungläubige Familie? Natürlich, du liebst deine Familie nach wie vor von ganzem Herzen. Du betest täglich, dass sie sich bekehren. Aber frage dich, wer ist in diesem Moment eine stärkere Hilfe und Stütze? Sie oder deine neu gewonnene geistliche Familie? Über Hiob, der um der Ehre und des Namens seines Gottes willen alles verlor, alles. Über Hiob lesen wir am Schluss seines Buches, Hiob 42, ich lese jetzt Vers 10, Vers 12 und 13 und Vers 15. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Und der Herr segnete Hiob fortan mehr als eins, sodass er 14.000 Schafe kriegte, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Und er bekam 7 Söhne und 3 Töchter. Und es gab keine so schönen Frauen im ganzen Lande wie die Töchter Hiobs. Meine Brüder und Schwestern, das möchte ich einfach zum Abschluss sagen. Auch wir alle wurden in dieser Weise, im geistlichen Sinne, gesegnet. Und zwar von dem Tag an, als wir Ja sagten zum Opfertod Jesu, uns erkaufen ließen und in die praktische Nachfolge Jesu stehen. Denn deshalb sind wir hier und haben wir hier nicht schon viele neue Freunde, vieles Neue vom Herrn bekommen. Wir brauchen uns nur einmal richtig umzusehen. Dann werden wir diese Segnungen erkennen und dafür danken. Der Lohn der Nachfolge bekommen wir im Himmel. Ich habe es Ihnen gelesen. Ich kann es nicht erklären. Wir müssen es einfach so nehmen, wie es ist. Ja? Wir werden sitzen auf Thronen. Alle. Wir werden regieren. Als Könige, als Priester. Und der Lohn der Nachfolge bekommen wir hier auf Erden. Haben wir bekommen. Wenn Sie wollen, haben Sie den Lohn. Wenn Sie vom Lohn noch nichts gesehen haben, liegt es an Ihnen. Denn hier sitzen viele Brüder und Schwestern. Wir haben hier viele Veranstaltungen, Gebetsstunden, vieles andere mehr, die Sie alle besuchen können, Gemeinschaft haben können, Gemeinschaft der Heiligen, Gemeinschaft mit Christen, was viel mehr wiegt als das, was Sie früher hatten. Das ist der Lohn der Nachfolge. Amen.
Sie hörten soeben den zweiten Teil des Themas »Die praktische Nachfolge Jesu« von Marcel Malgo. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!